BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre zu unserem Ratsch, sagt Hermine Kaiser. Heute mit zwei Gästen, zwei bekannten Schauspielern, die Sie aus vielen Serien und Filmproduktionen kennen und die im Moment in München im Theater, in der Komödie im Bayerischen Hof ein fröhliches Boulevardstück spielen mit viel Schwung, Tempo und Witz. Das heißt die Kehrseite der Medaille. Und die Künstler, die bei mir sind, das sind Nicola Tickeler und Timothy Peach, spielen ein Paar in diesem Stück und sind auch im wirklichen Leben ein Paar und können endlich mal gemeinsam auf der Bühne stehen. Über das Stück, über ihr Leben als Schauspieler und über ihr soziales Engagement in einer ganz wichtigen Stiftung unterhalten wir jetzt die nächsten zwei Stunden uns gemeinsam bei Habe die Ehre. Freue mich drauf und schön sage ich, dass Sie dabei sind. Können wir durcheinander ratschen, hat gerade mein Gast gesagt, Nicola Tickeler. Ich sage natürlich, wir haben einen Rat. Schön, dass Sie beide da sind, Nicola Tickeler.
Ja, guten Morgen. Danke für die Einladung.
Guten Super. Morgen. Diese abgedroschene Frage, was machen denn Schauspieler vormittags, können wir hiermit beantworten, wenn Sie nicht proben.
Wir hängen beim BR rum.
Genau. Sind gerade im Gang gestanden, habe ich es gleich eingeladen.
Genau. Zufällig.
Seid ihr frei?
Sie sind nicht frei, Sie haben heute Abend Vorstellung in einem wunderbaren Stück, das letzte Woche Premiere gehabt hat, ein Boulevardstück und das heißt Die Kehrseite der Medaille, ist aufgeführt in der Komödie im Bayerischen Hof und Sie haben beide so viel Freude an dem Stück, nicht nur beim Spielen. Boulevardkomödie ist etwas, was völlig unterschätzt ist und, glaube ich, Schauspielern große Freude macht.
Also ich finde das die absolute Königsklasse, ja. Weil es kommt immer so leicht daher, aber es ist eine unglaubliche Arbeit und Präzision dahinter. Pointen abfeuern in dieser Geschwindigkeit, wie wir das tun, muss absolut trainiert sein. Und da gibt es nicht ein oder zwei Sekunden, wo man in irgendeine Betroffenheit abrutschen kann oder sowas. Dafür haben wir keine Zeit, sondern wir feuern ein Ding nach dem anderen ab und stolpern durch unsere Kehrseiten, dass die Leute eine rechte Gaudi haben, hoffe ich doch.
Also ich war die, die am lautesten gelacht hat. Jetzt so wie schön. In der fünften Reihe. Und um mich herum auch alle. Ja. Und der Applaus war ja phänomenal.
Ja, es war toll. War wirklich toll. Und das Schöne ist, wenn man auf der Bühne steht und das Gefühl hat, diese Resonanz im Publikum, also die Leute haben Spaß, das befeuert einen natürlich zusätzlich. Also das ist ein schönes Geben und Nehmen.
Sie spielen ja beide sehr viele Fernsehrollen, bis jetzt alle aufzählt. Das ist nämlich eine ziemlich lange Liste von Rosenheim-Kopf.
Wir sind ja auch schon so lange dabei.
Bis Forsthaus Falkenau. Jeder von Ihnen hat schon Hauptrollen gehabt. Sie, Peach, waren zum Beispiel auch in der Löwengrube, ein Klassiker der bayerischen Schauspieler.
Bin ich immer noch sehr stolz drauf, dass ich da dabei sein durfte.
Ja. Und das ist ja, glaube ich, ein großer Unterschied, ob man jetzt auf der Bühne steht oder ob man Dreharbeiten hat. Ist das für Sie dann, wie Sie gerade sagen, die Königsdisziplin und ist das ein ganz anderes Arbeiten, als Sie sonst gewohnt sind?
Ja, es ist insofern ein ganz anderes Arbeiten, weil beim Theater hat man ja diesen Vorlauf von der Probenzeit. Aber dann muss das Ding auch wirklich stehen und das ist in deiner Eigenverantwortung, dass es abends auch wirklich jedes Mal wieder frisch und gut und toll rüberkommt. Und beim Drehen muss man auf den Punkt einfach da sein und davor hat man vielleicht lang gewartet und dann dreht man wild durcheinander, ja auch nicht chronologisch. Also dann drehe ich meinen Tod und dann drehe ich meine Hochzeit und dazwischen habe ich noch ganz was anderes zu tun. Also es ist ja manchmal völlig unsinnig, die Reihenfolgen, die man da abdreht, aber man muss einfach immer gut vorbereitet sein und genau wissen, warum bin ich jetzt da, warum gehe ich irgendwo hin und warum gibt es mich überhaupt? Also das ist schon, ich finde, diese Eigenverantwortung ist einfach sehr unterschiedlich und ich möchte weder das eine noch das andere missen. Aber die konkrete Resonanz vom Publikum, die ist durch nichts zu ersetzen.
So kriegen Sie halt bloß die Einschaltquoten mit.
Ja, genau.
Also ich glaube, was da unterschätzt wird, und da lege ich sehr, sehr großen Wert drauf, was beiden Genres, bei beiden Gleiches, ist die Genauigkeit des Denkens. Ja. Also man kann auch vor der Kamera stehen und einen Satz sagen und man merkt, der Typ, der weiß gar nicht, warum er das sagt. Ja. Und diese Präzision, dass man einfach die Verantwortung hat für jeden Satz, den man von sich gibt und genau wissen muss, warum man das sagt. Das ist bei beiden Genres gleich. Nur das Handwerk ist unterschiedlich. Also wie man es sendet. Mhm. Und wir müssen halt in den großen Raum senden und wir können nichts wiederholen. Wenn wir einen Fehler machen, dann müssen wir den irgendwie korrigieren und den ausbaden. Deswegen versuchen wir, keine Fehler zu machen.
Möglichst. Aber wenn, ist es ja auch kein Weltuntergang. Also wir machen nur Theater, in Anführungszeichen. Ja. Man fliegt vielleicht mal aus der Kurve und es kommt Gott sei Dank wirklich, wirklich selten vor. Also wir sind sehr gut trainiert.
Ja. Wir machen nur einen Ratsch und dann können wir uns auch aus der Kurve tragen lassen. Aber ich fand das Interessante auch, als Zuschauer amüsiert man sich ja sehr, aber für die Schauspieler, habe ich mir während des Stücks überlegt, muss ja jede Pointe sitzen. Ja. Und wenn man da einen Hänger hat, ist hat der Spaß ein Loch, wie mein Schwaben sagt.
Hat der Spaß ein Loch, das stimmt. Und Pointen sind ja schwer und das Timing stimmt. Ist auch jeden Abend anders, weil mal lachen sie an der einen Stelle, wo wir es wissen und erwarten, und dann gibt es eine andere, wo man es nicht erwartet. Dann muss man genau abwarten, wann spreche ich weiter, um es nicht abzuwürgen einerseits, aber damit auch kein Loch entsteht. Also das ist wie in der Musik. Man muss eigentlich mitatmen und genau aufeinander hören, auch die Einsätze vom anderen jeweils berücksichtigen. Also ich finde es sehr musikalisch.
Das ist wie Mozart, was wir da machen. Das hört sich alles so
leicht
schwebend und leicht an.
Ja, ja.
Und wenn du dann eine Mozart-Partitur siehst, wie genau der das komponiert hat, wo das Horn kommt, wo die Streicher einsetzen, wo dann die Arie sich rausschält.
Und die Kunst
aus der
Pause,
Musik.
Das darf man eben nicht unterschätzen. Also ich finde mal ganz wichtig, die Pausen gut zu setzen. Und das können viele
Meisterklasse.
Nicht. Die halten dann oft die Pausen nicht aus. Ja.
Aber bei der Premiere ist für Sie doch sicher interessant, weil wir gerade über die Lacher gesprochen haben, dass man rausfindet, wann die größten Lacher kommen. Da müssen Sie ja dann auch eine Pause machen und können
nicht
weitersprechen.
Genau. Also wie gesagt, manche sind erwartet, weil wir wissen, das ist lustig. Und da haben die anderen schon immer gelacht. Und manches ist so überraschend und das freut einen dann auch. Also wenn man denkt, ach, da steckt ja noch was drin, habe ich noch gar nicht entdeckt.
Das spiele ich da morgen anders.
Ja, also die
Chance haben wir.
Die Chance ist da. Also
zumindest modellieren.
Im Gerüst bleiben wir natürlich gleich. Wir improvisieren auch wirklich keinen Text. Das ist ganz präzise, was wir da sagen. Aber man kann es ja trotzdem immer so einen Hauch anders denken oder auch eben mal verzögern oder schneller reinhauen, anders betonen. Also damit kann man auch die Kollegen etwas überraschen und das macht es ja auch lustig. Also das macht es für uns spannend.
Sie haben auch zu viert sehr gut miteinander gespielt. Das war diese fröhliche Stimmung ist so zurückgekommen. Wollen Sie die Kollegen noch mal nennen? Sie sind ja zu viert auf der Bühne.
Ja, wir haben wunderbare Kollegen, nämlich Martin Armknecht als
und die Mia
Patrick
Gese.
Und die Mia Gese als die Emma, die junge Mitspielerin, ja.
Ein köstliches Boulevardstück, die Kehrseite der Medaille über das Stück, worum es da geht und dass es da mittendrin ganz schön schwierig ist, innezuhalten, und zwar sprichwörtlich. Darüber unterhalten wir uns gleich. Die Kehrseite der Medaille. Ich könnte Ihnen jetzt Ihr Stück erzählen, aber ich glaube,
das wäre mal lustig. Was haben Sie denn so mitgenommen? Worum geht's?
So was in der Schule immer gesagt.
Ja, genau.
Furchtbar. Und dann kam das große im Kopf.
Genau, also wenn du es in drei Sätzen erzählen müsstest, was wäre es denn so, ja, die Zusammenfassung?
Drei Sätze reicht es.
Ach du, eigentlich ist es ja ganz simpel. Es geht um ein altes, eigentlich zwei alte Paare und die gewisse Überdosis in der Ehe vielleicht verspüren und der eine beschließt, er nimmt sich eine Junge und das finde ich natürlich also als alte, ältere Frau gar nicht gut, weil meine Freundin wurde damit ausgebotet.
Also und wie im richtigen Leben.
Wie im richtigen Leben.
Alle.
Ich glaube, das passiert auch im Leben. Also so weit von der Realität ist das gar nicht.
Überhaupt nicht. Also Klischee. Und der eine Mann blüht natürlich auf mit der jungen Frau und die will er sich jetzt, die will er uns vorstellen. Und ich bin natürlich absolut dagegen, weil ich sie als Konkurrenz und auch natürlich als Verdrängerin empfinde.
Da haben Sie alle Sympathien der Damen gehabt im Zuschauer.
Ja, es ist so doch absolut nachvollziehbar, dass dieser Gockel da mit seiner neuen bitte nicht kommen soll. Und dann natürlich ist passiert, was passieren muss. Mein Mann entdeckt auch.
Vergockelt sich auch, genau.
Und entdeckt seine jugendlichen Hormone wieder, ja. Und da darf er auch mal Wellen schlagen. Und zum Schluss fängt die kluge alte Frau es aber wieder ein, ja.
Das haben sie aber. Also setzen Tickeler 1 mit Stern. Gut zusammengefasst. Und das ist das Charmante an diesem Stück. Das klingt nach einem vollen Klischee. Und am Anfang weiß man als Zuschauer nicht, was einem erwartet. Und da begegnen sich erst die zwei Männer, die besten Freunde, Patrick und Daniel. Und ja, wie geht's denn so? Und du hast ja eine Freundin. Und dann denkt man, ja, jetzt kommt halt das Übliche. Einer von den beiden hat eine Jüngere und dann gibt es ein paar Verwicklungen. Und wie lustig das dann alles wird. Das ist ja wirklich so temporeich und so fröhlich, dass sich aus dem Stück und aus der Situation so viel entwickelt, dass man auch selber drüber nachdenkt. Wie wird man reagieren? Mhm. Wie geht's einem selber? Mhm. Ihnen ist es ja als Gockel sicher dann auch so gegangen, wo Sie die Empfänglichkeit der Herren mit den grauen Schläfen für die süße junge Frau dann auch entdecken.
Ja, das ist eine ganz tolle Aufgabe, ja, weil natürlich ist der Mann ja nicht weit weg vom Affen. Also unsere Primärtriebe, die sind ja alle da. Der Mann als Jäger hat ja im Kopf paaren oder töten oder so. Das ist eigentlich das, was Männer umtreibt. Das sieht man ja auch an den Autos, die sie immer fahren oder so. So tiefer gelegte Dinger oder so. Und jetzt ist die Balance in dem Stück, wie kriegt man das aber trotzdem charmant rüber, dass der nicht zum Unsympath wird, ja? Weil dann schaltet der Zuschauer sofort ab und sagt, naja, das ist so ein alter, notgeiler Sack. Naja, der ist halt so. Und ich glaube, diese Balance zu finden, dass man ihm folgt, wie er über seine eigenen Hormone stolpert, obwohl er nicht mehr so viel Testosteron hat, aber dann trotzdem doch wieder. Das ist das, was den Charme des Stückes ausmacht und was ich als meine Aufgabe sehe, dass ich also schon da voll in jedes Fettnäpfchen gehe, aber so, dass die Leute dabei bleiben und trotzdem eine gewisse Sympathie für mich empfinden, weil sonst, glaube ich, würde das Stück gar nicht funktionieren, weil dann wäre ich wirklich, die Zeiten haben sich ja geändert, es gibt Me Too, also diese ganzen Debatten, die wir da haben über männliches Verhalten, Patriarchat und sowas, also wenn wir da so ins Klischee gehen würden, dass der unsympathisch wird, dann, glaube ich, wären die Leute nicht bei uns.
Ja. Also jede Rolle muss ihren Charme behalten, ja, also deine Rolle, so wie du es gerade beschrieben hast, aber auch die Rolle der jungen Frau, haben wir durchaus sehr angeschaut, weil auch das könnte zum Klischee werden, so von wegen Sugar Daddy und die schmeißt sich halt an den alten Mann ran, damit er ihr die Sehnsüchte finanziert. Und das geht auch ganz schnell in falsche Richtung. Und meine Rolle wäre auch ganz schnell die Hexe, die einfach nur zickig und missgünstig ist. Ja. Und wir haben versucht, also wirklich durch diese verschiedenen Ebenen, die wir da reingezogen haben, für jede Rolle eine Möglichkeit der Identifikation zu finden, wie Sie ja auch gesagt haben. Also.
Das ist aber für den Zuschauer das Nette, dass man ja selber diese ganzen Klischees im Kopf hat. Und die werden eben nicht bestätigt, sondern humorvoll dargestellt, dass man sich selber dabei ertappt. Genau. In welcher Rolle
man
auch immer.
Man kann über sich selber lachen. Genau.
Dass man erstmal die jungen Frauen blöd finden muss. Genau. Ich bin nicht mehr so jung und die kann ja nur dumm sein. Ja. Oder dass man als Mann denkt, also ich stehe doch zu mir. Und sie spielen den schon sehr bezaubert. Haben Sie da viel üben müssen, sich da reinzuleben? Tja. Wir sind ja alle in dieselbe Altersgruppe, wir drei.
Also das Schöne ist, wir haben wirklich im Team gearbeitet und der Pascal ist ja selber ein
Pascal
Schauspieler.
Pascal Breuer, unser Regisseur.
Ist ja selber Schauspieler, der kommt also sozusagen
und ein hervorragender Boulevardschauspieler,
der beherrscht Timing und diese ganzen Sachen sehr gut und wir haben uns den ja als Regisseur auch gewünscht und er hat uns dann großen Freiraum gelassen, alles auszuprobieren, was aus uns kommt und hat dann immer das Beste davon gepflückt und zusammengesetzt. Und so haben wir wirklich ein ganz tolles Team gehabt und haben das gemeinschaftlich hingebracht. Und da konnte ich mich natürlich auch fallen lassen und einfach auch alles, was in mir drin ist, rauspacken, ohne dass ich mich selbst beschädigt fühle dabei. So. Und das ist natürlich der Vorteil jetzt in dem Stück, dass ich da wirklich die kleine Pfirsichsau rauslassen kann, ohne dass das den Charme verliert. So, ja.
Mit sehr viel Selbstironie auch gespielt. Ja. Interessant an dem Stück ist eben auch dieser Regieeinfall, dass, oder wahrscheinlich war das auch die Vorlage, dass man so einfriert, dass von den vier Personen derjenige dann, der gerade was denkt, wenn ich so bezeichnen darf, dann die anderen frieren ein in der Bewegung, wie zum Beispiel die Emma, die diese junge, süße Frau ist, dann gerade die Zunge raushängen lässt und die Arme, da haben die Zuschauer mitgelitten, muss dann während der andere weiter agiert, die Zunge raushängen lassen oder gerade blöd schauen oder halb rumliegen. Also das, wenn ich so erklären kann, Sie können sicher besser, wenn einer was denkt, dann frieren die anderen
die Szene ein, und er
darf dann die negative Seite rauslassen. Also als Beispiel, um es den Zuhörern zu erklären, wenn wir jetzt hier uns so nett unterhalten und sie sagen zu mir, das haben sie aber tolle Frage gestellt, Dann wäre die weitere Folge der Szene, das war Einfrieren. Und der zum Beispiel Sie, Timothy Peach, sagen dann ganz laut, während wir einfrieren, die blöde Kuh stellt mir dieselben Fragen, die alle anderen immer stellen, geben genau. mir auf den Wecker. Aber
ich möchte raus.
Jetzt, ja genau, und jetzt sagt sie sicher gleich, was machen Schauspieler denn vor mir? Und dann, während sie, wenn sie das fertig gedacht haben und ihren Grant rauslassen haben, genau. dann geht es wieder weiter. Und genau. das ja. ist so... Ja. lustig ja. für die Zuschauer.
Ja. 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 Also dazu muss man sagen, das haben wir auch während der Proben entwickelt, weil von der Vorlage her ist es nicht so vorgegeben. Also eigentlich ist es nur getrennt, so hatte der Autor sich das wohl vorgestellt, akustischer Art, dass wir so ein Mikroport hätten und die Gedanken ins Mikroport flüstern und ansonsten normal reden. Also das war eigentlich die einzige Vorgabe und das fanden wir nicht abendfüllend. Und haben es dann also wirklich in die Bewegung dann ja auch unterstützt durch Lichtwechsel. Also es wird ja auch klar, wann die reale Ebene ist und wann die gedachte Ebene ist. Und dann kam so dieses Freeze dazu, dass wir in diese ja Stopp-Modus gehen. Und dann haben wir auch überlegt, das könnten wir ja auch noch manipulieren. Dass also während die anderen eingefroren sind, kann man die Haare verändern oder eben umschmeißen oder irgend sowas. Also dass die hinterher... sich wundern, warum ist denn jetzt auf einmal eine Blume in meinem Champagnerglas oder so. Also das schafft noch zusätzlich sehr komische Momente.
Was aber dann nicht so haut drauf ist, sie ziehen dann nur die Augenbrauen hoch, wo auf einmal die Blume in dem Sekt- oder Champagnerglas ist und es wird dann gar nicht mehr breit gedreht.
Nee, wird nicht kommentiert. Das wird einfach nur, man muss mit einer veränderten Situation umgehen und sagen, hä? Hatte ich doch vorhin anders, ja.
Aber das spielen die ja nochmal auf einer zusätzlichen Ebene.
Genau.
Ja, ja. Ist dann der Moment dieses Einfrierens immer der gleiche oder ist es je nach Vorstellung, dass sie sagen, Moment, jetzt machen wir gerade die Pause und man hat gerade eine andere Mimik oder Gestik oder bleibt es dann gleich? Das stelle ich mir schwierig vor.
Also es gibt natürlich ein paar Positionen, die einfach lustig sind, zum Beispiel die Zunge raus, was sie da erzählt haben. Also da sehen wir schon zu, dass wir die erreicht haben, wenn jetzt der Stopp kommt. Und manchmal erwischt dann der Lichtwechsel auch an der Stelle, wo man vielleicht noch nicht ganz drin ist, dann ist es halt ein bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen sind die natürlich geplant, ja.
Also haben Sie als Künstler das mitentwickeln dürfen, die Schauspieler mit dem Regisseur?
Ja. Und das war eben der ganz, ganz, ganz große Benefit, mit Pascal zu arbeiten, weil das war möglich. Der hatte nicht ein starres Konzept und so wird's gemacht und fertig, sondern wir haben miteinander wirklich alle vier Schauspieler und er bei den Proben so wirklich ausprobiert. Und bis zuletzt, wir fallen immer noch dran. Wir haben jetzt so oft gespielt, das 352 Mal. Und wir fallen immer noch, jeden Abend.
Ja, also wir haben auch für die Premiere jetzt in München auch am Anfang ungefähr 3-4 Minuten rausgestrichen aus den Sätzen. Und das ist total komplex für uns, ja, weil das ist so fest trainiert. Ja. Und wenn du da 3-4 Sätze rausnimmst, dann weißt du nicht mehr, wo du bist. So. Also wir stellen uns auch diese Herausforderung, das immer noch zu optimieren. Mhm. Und auch Pascal ist ein vitaler, toller, engagierter Regisseur. Der sagt auch, nein, setzt euch nicht auf die Pointe drauf. Spielt das schlank, spielt das schnell. Ihr dürft nicht wissen, wo der Lacher ist. Sonst verliert ihr die Figur. Ihr müsst in den Gefühlen drin bleiben. Der zwiebelt uns richtig und er hat recht. Ja. Das ist wie ein Dirigent. Das ist wie der Celibidache, wo alle gezittert haben, wenn er Maler dann spielt. Aber der hat einfach den Taktstock und der sagt uns, da war es zu viel und da knapper und da schneller. Und das ist wichtig, dass man sich immer wieder überprüft, dass wir einfach
das im Rhythmus bleiben. Das ist das Tolle, also es ist ja auch das Handwerkliche daran, was so Spaß macht. Ja.
Macht es auch so temporeich, in der als die Pause war, haben alle gesagt, ach, schon Pause?
Ja.
Weil man fiebert so mit, wie es weitergeht oder ob der rechtzeitig, wenn diese Gedankenszene wieder ist, ob die anderen wieder rechtzeitig in den Weiterverlauf reinfallen. Ja. Also es ist sehr, sehr fröhlich, macht aber auch den Akteuren gute Laune.
Ja, es macht gute Laune. Für alle Beteiligten 2 Stunden wirklich Freude. Das ist ein ganz großes Geschenk für alle.
Das ist ein großes Geschenk, weil wir merken, die Leute brauchen Freude zurzeit.
Ja. Und da ist Boulevardkomödie, wie Sie gerade gesagt haben, Thema Sibylle,
ist ja die
Königsdisziplin und die beste Medizin. Ja. Nett war auch beim Rausgehen, wenn die Zuschauer dann bestimmte Sätze nochmal zitieren. Ja.
Das ist lustig, also woran die Leute sich erinnern oder was sie sagen, den Satz, den merke ich mir.
Zum Beispiel eine Szene, die Sie sagen, zwischen gepflegt sein und gepflegt werden. Also das ist immer so Halbsätze und beim Rausgehen zitiert man die.
Ich bin jetzt in dem Alter.
Ja. zwischen Genau. Und auch das große Kompliment, das ich gehört habe, der Timothy Peach kann ja lustig sein. Sie sind ja immer so auf die smarten, eleganten Rollen festgelegt. Und da können Sie mal wirklich den leicht lächerlichen, alternden...
Ich bin total unterschätzt in allem. Also ich kann auch brutal dramatisch sein, aber ich kann auch sau lustig sein. Und mein großes Vorbild ist ja Olivier... Nee, wie heißt er? Laurence Olivier, der sagte, wenn du in London... an King Lear spielst und dann rüber gehst ins West End und am nächsten Tag einen schnellen Eggburn spielst, wenn du das kannst, dann bist du ein guter Schauspieler.
Sir Laurence Olivier.
Sir Laurence, genau.
Und mit dem haben sie ja was gemeinsam, weil man denkt immer, Timothy Peach, das muss ja ein britischer und amerikanischer Schauspieler sein. Das ist auch wahrscheinlich die Frage, wenn wir jetzt einfrieren, würden wir uns denken, wie oft fragt die? Wie oft werde ich das noch
gefragt? Ich habe da den Standardsatz dafür. Der Papa war ein Engländer.
Der Peachinger.
Ist ein Engländer. Ist ein Engländer, genau. Der ist ja noch.
Und sie ist ein richtiger Münchner.
Ja, genau.
Sie sind aus...
Ich bin eine Zugereiste, also ich komme aus Hannover und das hört man auch unschwer, weil ich gar keinen Dialekt habe.
Was für einen Beruf toll ist.
Für den Beruf ist es wunderbar, weil ich musste mir nichts abtrainieren, aber ich mag Dialekte natürlich unterschiedlich gerne manche, aber ich höre sie gerne und ich finde es ganz charmant, wenn man hört so diesen heimatlichen Slang sozusagen.
Darum haben sie einen Aborigine geheiratet.
Genau. Und ich verstehe inzwischen, also selbst derbes Bayerisch richtig gut, das Münchnerische sowieso, aber ich würde nie mich trauen, das zu sprechen, weil das klingt einfach immer falsch.
Ja, das geht einem auch mit einem anderen Dialekt so. Haben Sie Dialekte in Ihrem Portfolio?
Ach, ich bin nicht schlecht in Dialekten.
Ganz, ganz gut nachmachen.
Ich kann sie ganz gut nachmachen. Aber ich finde das natürlich sehr vermessen, wenn also gerade in bayerischen Heimatfilmen irgendwelche Hamburger auftauchen, die sagen, na, was darf es denn sein? Wollen Sie ein Bier? Oder so. Das finde ich
deppert.
Das klingt deppert, das ist ganz gefährlich. Ja,
also gerade im Film finde ich es auch nochmal schwieriger. Ich habe auf der Bühne zum Beispiel die Eliza als My Fair Lady gemacht und die spricht Berlinerisch, also so ist es ja in der deutschen Übersetzung zumindest. Und ich finde, Berlinerisch kann man ziemlich gut nachmachen. Also das habe ich mich getraut zum Beispiel. Da habe ich nicht gesagt, das schaffe ich nicht. Aber Bayerisch oder Österreichisch würde ich nicht machen wollen.
Was haben Sie gesagt mit der Szene mit den Pferden, mit dem Pfeffer unterm? Haben Sie
das Berliner? Dober, sonst hau ich der Pfeffer in den Arsch. Ja, irgendwie sowas war das, ja.
Aber der Vorteil natürlich an Ihrer perfekten Sprache, Sie kommen ja aus dem Künstlerhaushalt. Ja. Sie sind ja auch Sängerin, Ausgebildete. Mhm. Also Schauspielerin war sozusagen erst Ihr zweiter Weg. Oder
der hat sich so ergeben in Augsburg am Theater. Das war von mir gar nicht geplant, sondern ich war da ja in Augsburg als Anfängerin in der Oper engagiert. Mhm. Und dann kommen ja die Fachverträge, wenn man verlängert wird. Und Fachvertragsrollen gab es in meinem lyrischen Mezzofach nur eine in der Oper. Und die andere war dann im Musical. Und ich habe dann sehr viel klassisches Musical gemacht, sehr viel Operette gemacht.
Schön.
Genau. Und über das Musical kam ich dann zum Genre Schauspiel sozusagen und auch zu meinem Mann, weil wir haben die Linie 1 miteinander gemacht. Das ist Linie 1, ist ein Schauspielmusical und wurde damals rauf und runter gespielt, Ende
vom
der 80er Jahre.
Vom Krippstheater aus Berlin. Genau. Und das haben aber, glaube ich, alle Stadttheater Deutschlands haben das
damals gespielt. Das war in Augsburg eben auch 80. Der Renner schlechthin. Ja. Und ich wurde von der Sparta Oper dazu gebeten, weil die brauchten einfach noch Personal. Und ich hatte auch eine Rolle, wo ich singen musste unter anderem, und wir hatten die Szene zusammen und ja, seitdem sind wir zusammen.
Da hat es in der Szene gefunkt oder
also
so?
Also in der Probenphase zu diesem Stück, ja, vor 35 Jahren.
Wir waren wieder auf dem Markt, muss man sagen. Wir hatten beide Trennungen hinter uns und hatten dann so das so überwunden. Und dann streckt man wieder vorsichtig
die
Fühlerchen aus und lässt die Wurzeln spüren. Und dann saß da die Nicola am Rathausmarkt in Augsburg.
Es werden jetzt 35 Jahre jetzt im Juli.
Kommst mit, habe ich gesagt.
Man hat gesagt, ja, und jetzt hat sie schon 35 Jahre später, sitzt sie schon bei
immer
mir.
Immer noch, das hätten wir damals nicht vermutet.
Sie hat sich nicht in ihr Herz gesungen, sondern ist am Rathaus gesessen, oder?
Naja, wir kannten uns ja schon, aber es war nach einer Probe und es war eine schöne Nacht. Und das blieb dann ein langes Leben lang hier.
Ein Sommernachtstraum.
Ein Sommernachtstraum. Das ist eigentlich der Unabhängigkeitstag. Wir sagen immer, wir haben da unsere Unabhängigkeit nicht aufgegeben, aber verändert. Ja.
Das ist schön. Es begann in einer Sommernacht vor 35 Jahren. Haben Sie denn schon viel miteinander gespielt? Weil wenn man so Ihre Biografien anschaut, es sind ja viele Serien, wo Sie beide mitgespielt haben. Aber haben Sie auch gemeinsam gespielt?
Auf dem Theater ja.
Vor der Kamera nicht so
viel. Vor der Kamera gar nicht mal so viel. Nee, wir waren zwar in ähnlichen Produktionen drin, also Rosenheim Kops oder was weiß ich, Sturm der Liebe habe ich ja bis zum Abwinken gemacht und da warst du auch mal drin, aber so zusammen gedreht gar nicht viel. Aber auf der Bühne sind wir sehr erprobt, seit 35 Jahren.
Macht es dann Spaß, miteinander zu spielen oder kommt man sich da, hackelt man sich dann?
Man hackelt sich, aber es ist gut, dass man sich hackelt und es macht wirklich Spaß, weil wir ein tolles Team sind auf der Bühne. Also es kann auch sein, dass wir privat Knatsch haben und es uns gar nicht so gut geht, aber die Bühne zwingt uns dann dazu, dass wir uns disziplinieren und zusammen spielen und dann geht es uns meistens besser danach. Also muss ich, wenn ich das so sagen darf. Ja. Darf ich das sagen?
Ja, okay. Ja, du darfst es sowieso. Also, ich kann ja korrigieren, wenn ich möchte.
Warten Sie mal heute Abend. Die stiehlt Ihnen jede Pointe.
Nein, wir sind ein gutes leichtes Team und ich glaube, wir gehen den Leuten auch nicht so auf die Nerven, dass wir jetzt unbedingt so als Paar immer auftreten müssen oder irgendwie sowas, sondern wir sind dann einfach professionelle Schauspieler, die miteinander arbeiten. Und das, also wir lassen jetzt nicht immer das Ehepaar raushängen, sondern wir begreifen uns dann auch als Kollegen und kritisieren uns dann auch gegenseitig und ermuntern uns auch gegenseitig, wenn einer sagt, du, das hast du heute Abend aber toll gespielt, mach das weiter so. Mhm. Also da bleiben wir professionell. Also
das ist, glaube ich, unsere große Qualität, dass wir wirklich in dem Sinne kollegial arbeiten können. Mhm. Und wie du gesagt hast, die privaten Befindlichkeiten so mal rauf, mal runter sind das eine, aber die Professionalität, die bleibt. Und das ist, glaube ich, nicht immer gegeben, weil es gibt viele Schauspieler, Ehepaare, also es gibt wenige, die so lange zusammen sind wie wir, aber die nicht miteinander spielen wollen und auch nicht können, weil sie das sagen, das wollen wir nicht vermischen.
Schade eigentlich, weil sie erzählen das ja gerade so, dass es so bereichernd ist, dass man sich so ergänzen kann.
Ja, und ich meine, wir haben jeden Abend einen wohlwollenden Beobachter mit auf der Bühne. Also wir nehmen ja auch den anderen dann als Kollegen wahr und dann kann man eben sagen, du an der Stelle hast aber, oder guck doch mal da oder verstehe ich nicht, hast du neulich ganz anders gemacht. Irgendwie so, das geht gut.
Sie sind aber auch, Nicola, Sie sind ja auch Sprachtherapeutin sozusagen, Sprachcoach, auch für die Staatsoper München schon gewesen.
Da habe ich mal bei einer Produktion mitmachen können. Da ging es tatsächlich um die Aussprache mehr, auch der deutschen Sprache. Aber was ich mache und was ich mit großer Leidenschaft mache, ist Stimmtraining. Mhm. Das heißt, ich darüber hinaus, Körpersprache kann man eh nicht voneinander trennen. Also ich berate ganz viele Menschen in ihrer Präsenz, im Auftrittscoaching kann man das auch nennen. Und da geht es dann um die nonverbale Kommunikation. Also das, wie sage ich es? Nicht was sage ich, sondern wie kommt's rüber? Und da berate ich Menschen aus der Politik und aus dem Spitzensport und aus Unternehmensberatung, Rechtsanwälte und so weiter. Also lauter Leute, die viel sprechen müssen. Das ist ein ganz großer Markt.
Wie man sich präsentiert oder wie man spricht? Dass man gerade steht und besser atmet und dadurch besser spricht?
Das können Sie ja gar nicht voneinander trennen. Mhm. Ja. Also ich habe auch mit Leuten hier aus dem Haus mal vom Bayerischen Rundfunk zum Beispiel gearbeitet. Also das Spektrum ist wirklich groß. Und macht einen Riesenfreude. Also ich habe ja Gesang studiert, ich bin auch Gesangslehrerin, also ich habe auch ein pädagogisches Diplom. Ich habe auch hier an der Hochschule lange Zeit gearbeitet, zum Beispiel eben für Sprecherziehung, nennt sich das Fach. Also ich habe das richtig gelernt, auch für die Sprechstimme nochmal eine Ausbildung gemacht. Und ich liebe es. Ich trainiere wahnsinnig gerne. Also ich mache Einzelcoachings, ich mache Workshops, Seminare, Inhouse-Seminare, halte Vorträge zu dem Thema. Ich liebe es.
Und man kann ja wirklich, das ist ja ihr Instrument, ihre Stimme. Genau, Sie sind ja ausgebildete Sängerin und jetzt auch noch Schauspielerin seit vielen Jahren. Das ist ihr Instrument, auf dem Sie gut und gerne spielen, was man auch immer üben muss.
Was man üben muss und das wird auch immer unterschätzt nach dem Motto, passt oder passt nicht. Man kann ja handwerklich wahnsinnig viel tun durch eine gute Atemtechnik, durch ein Bewusstsein für die Resonanz. Und man muss ja auch an Tagen, wo es einem nicht so dolle geht, aus welchen Gründen auch immer, eine gute Show machen. Und gute Show muss auch ein Politiker machen oder ein Vorstand, der seine Belegschaft motivieren muss oder. Also das ist Teil ja wirklich immer wieder das Auftreten und wie komme ich rüber.
Und Sie haben was gemacht, was ja ich auch mal gern im Leben gemacht habe. Das waren so die Idole unserer Kindheit. Die Fernsehansagerin. Sie waren mal Fernsehansagerin.
Ja, das ist
wirklich. Kannten wir uns aber noch nicht.
Lang her.
Aber also toll.
Da hatte ich so das Gefühl, also man verdient ja am Theater auch herzlich wenig, gerade am Anfang. Und ich habe überlegt, was könnte ich tun und was kann ich. Und Sonntagnachmittags habe ich frei. Das war das Einzige, wo ich frei hatte. Und dann habe ich mich beworben und wurde damals beim, Gott, wie hieß denn der? Süddeutscher Rundfunk und SWR, also jetzt sind sie fusioniert, damals gab es noch eins.
SWDR hat es ganz früh.
Ja, genau. Also jedenfalls in Stuttgart habe ich dann Sonntagnachmittags ein paar Mal.
Süddeutscher Rundfunk war das
immer noch, wieder Fernsehansagen gemacht. War sehr lustig.
Was war dann nachmittags? Kinderstunde, Tierfilme? Nö,
alles Mögliche, so auch so lokales Zeug und so. Also ich musste jetzt nicht Schwäbisch sprechen, das hätte ich wie gesagt nicht gekonnt.
Das haben sie Evelyns Pferd dann gemacht.
Ich habe einfach ganz in irgendwelchen 80er-Jahre-Klamotten da gesessen und habe
solche
gesagt,
Schulterpolster wahrscheinlich.
Was jetzt kommt, ja, das war sehr lustig. Und das war eigentlich immer mein größter Stress, weil Garderobe musste ich ja selber stellen. Mhm. Und dann zu überlegen, was ziehe ich denn da mit Himmels Willen an? Ich hatte ja keinen Etat für irgendwas. Es musste jetzt mal was anderes sein. Es musste nach was aussehen.
Aus dem Fundus?
Ja, aus dem Fundus. Aber im Theater gibt es ja also nicht so richtig moderne Sachen. Also das hat mich schon gestresst.
Aber so richtig so guten Abend oder guten Nachmittag, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer.
Ja, und toll. Nächsten Beitrag ansagen, ja.
Und schon in Farbe.
Ja, ja. So alt bin ich nun noch nicht.
Ich dachte, du hast nur Schwarz-Weiß-Ansagen gemacht. Oh mein Gott.
Also, Hand aufs Herz. Ich habe bis Mitte der 80er Jahre einen Schwarz-Weiß-Fernseher gehabt, weil ich immer so alte Hans-Moser-Filme angeschaut habe, bis mal jemand gesagt hat, willst du nicht mal einen Farbfernseher zu?
Es gibt schon Farbe.
Noch ohne Fernbedienung, wo man mal aufstehen musste und rumdrehen. War das auch Ihr Berufswunsch, Fernsehansagerin zu werden, oder wollten Sie gleich Sängerin werden? Weil ich glaube, Ihre Mutter ist Opernsängerin.
Meine Mutter war Geigerin und mein Vater war Opernregisseur.
Mhm, toll.
Und ich war mit 4 Jahren zum ersten Mal in der Oper. Anders als Sie mir vorhin erzählt haben, hatte ich Glück mit meiner ersten Oper, nämlich Hänsel und Gretel. Und das hat mich angefixt und ich habe beschlossen, das will ich unbedingt, das mache ich. Und bei dem Entschluss bin ich geblieben. Also um die Frage zu beantworten, Fernsehansagerin war gar nicht mein Ziel. Wir hatten auch keinen Fernseher. Also ich bin ohne Fernseher groß geworden.
Kein Lassie, kein
Die Mondlandung habe ich irgendwo bei einer Nachbarin gesehen und Lassie und sowas kannte ich null. Gar nicht.
Das gebe ich nicht mehr zu, dass ich die Mondlandung gesehen habe. Das macht alt.
Herrlich. Was Raumschiff war denn? Enterprise. Das war's.
Ja. Unendliche Weiten.
Guck ja gerne auf. Ja, da musst du sofort alles weg hier.
Und diese Rollkragenpullis, die sie alle anhatten, Spocky und herrlich. Captain Kirk und herrlich. Captain Uhura, die war toll. Ja. Schwarz-Weiß oder Farbe?
Nee, wir haben das dann schon Farbe gesehen. Also wir waren schon eher technisch orientiert.
Was war denn so Ihre Traumrolle als Kind? Captain Kirk von Raumschiff Enterprise?
Nee, ganz eine andere Geschichte.
Little Joe.
Nee. Als ich 12 war, hatte ich irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich Pubertät oder was, ich hatte Probleme mit meinem Magen. Ich war im Krankenhaus eine Woche und das war so zur Weihnachtszeit und dann kündigte sich Marianne Koch an, weil die ja Ärztin werden wollte, die berühmte Schauspielerin so.
Und eine wunderbare Ärztin, und die auch bei unseren Gesundheitsgeschichten ist.
Und eine wunderbare Ärztin ist immer noch großartig. Ich höre ihre Sendung auch richtig gerne, weil die wirklich toll da durchmoderiert und ein unglaubliches Wissen hat. Und da war sie gerade auf dem Wechsel zwischen Schauspielerin zur Ärztin. Ja. Dann war so ein Reporter von der TZ dabei und dann gab es da ein Bild von ich lieg im Bett und Marianne Koch neben mir. So.
Als Zwölfjähriger.
Aber ich war schockverliebt. Ich war,
so eine also, schöne Frau.
Ja, Wahnsinn. Ja, also Marianne Koch war für mich...
Die Stimme.
Und dann habe ich ihr immer Briefe geschrieben. So. Also wie schön. So. Und für jeden Liebesbrief, den ich ihr geschrieben habe, so als naiver Zwölfjähriger, hat sie mir eine Autogrammkarte geschickt. Einmal als Cowgirl, einmal als Indianer. Also je nachdem, was für eine Rolle sie gespielt hat. Und da habe ich immer ein neues Foto bekommen. Und da habe ich dann angefangen, in meiner Fantasie sie immer zu retten. Also wenn sie ein Cowgirl war, oder habe ich sie vor den bösen Indianern gerettet oder vor dem bösen Ritter oder irgendwie sowas. Und ich glaube, irgendwie instinktiv, das war der Beginn meiner Schauspielkarriere, ja, dass ich Marianne Koch immer retten wollte. So.
Das ist süß. Also Sie haben nicht den künstlerischen Hintergrund gehabt?
Nee, bei mir war das eine präpubertäre Spielfantasie, die sich da entwickelt hat. Und das hatte ganz stark mit Marianne Koch zu tun. Ich wollte sie immer retten.
Haben Sie ihr das jetzt als erwachsene Schauspieler mal sagen können?
Ich müsste es ihr mal sagen. Also meine Verehrung ist ja nicht... Also vielleicht können Sie den Kontakt herstellen zu Marianne Koch.
Unbedingt.
Ich sage ihr das gerne, weil meine Verehrung hat nicht nachgelassen. Also. Und das war die Initialzündung bei mir, spielerische Fantasie zu entwickeln, in Traumebenen reinzugehen und Sachen im Kopf durchzuspielen. Und das ist ja letztlich das, was ich jetzt immer noch mache. Also
ihre Frau retten.
Ja, ja, oder wir retten uns oder irgendwie sowas. Aber ich lebe was aus auf der Bühne und werde auch noch bezahlt dafür. Und zum Ende ist dann die Vorstellung vorbei und ich gehe wieder zurück in mein Leben. Und ich darf immer noch von Marianne Koch schwärmen. So,
das ist und so. Leben seit 35 und, Jahren mit einer wunderschönen Frau.
Auch noch eine wunderschöne Frau abbekommen.
Und einer großartigen Schauspielerin. Ja. Sie ein Glück.
Aber aus der Ärztin hat es bei mir nicht funktioniert. Ja.
Kann ja noch kommen.
Kann ja noch kommen, ja.
Aber Marianne Koch hat ja das, also dann während des, der Schauspielkarriere schon vorher schon angefangen, um sich das zu finanzieren und ist dann eben in diese, hat beide Berufe dann perfekt zu Ende geführt.
Ja, großartige Leistung. Ja.
Aber aus dieser Schwärmerei, wie ist dann ernsthaft der Beruf Schauspieler entstanden, Timothy Peach?
Bei mir war das sehr kompliziert, also weil ich komme ja aus einem Umfeld, da ist gar nichts mit Kunst und mit Kultur. Ich glaube, ich habe in England einen Cousin dritten Grades, der ist Gitarrist bei einer Metalband. Das ist aber auch das Einzige, was es bei uns in der Familie gibt.
Wie gut, dass du ein Metalband-Gitarrist bist.
Weder auf der englischen Seite noch auf der deutschen Seite. Lieber nicht. Und ich war ja auch am Maria-Theresia-Gymnasium hier im Regerplatz. Und das war ja damals noch ein staatliches bayerisches Knabengymnasium Maria-Theresia, Sitz des Kulturbeauftragten Oberbayern Ost. Und das war, glaube ich, sehr schwarz-konservativ so. Und da gab es nichts, was irgendwie Freude gemacht hat oder so. Also ich wurde dann der Schülersprecher und habe das erste Mal überhaupt so einen Aktionstag eingeführt, wo die Schüler irgendwas Künstlerisches machten oder sowas. Und dann gab es eben das Abiturfest. Das war auch eine ziemlich triste Veranstaltung, aber ich habe gesagt, ich muss da jetzt irgendwie was anders machen. Und ich habe ganz schreckliche Sachen gemacht. Ich habe einen Ausdruckstanz über den Steppenwolf gemacht von Hermann Hesse und sowas. Das ging 20 Minuten. Ja,
furchtbar.
Die Leute, also es hört sich schon so schrecklich an.
Ja, gold nein, angemalt.
Ich war schräg angemalt und habe irgendwelche Weihkostüme gehabt. Also ich habe noch so 3-4 völlig verrückte Nummern. Und irgendwie hat das was in mir gezündet. Ja. Ich habe gemerkt, ich muss auf die Bühne. Da fühle ich mich wohl. Das war ganz furchtbar.
Die anderen damals auch.
Ich wahrscheinlich eher nicht, wenn das 20 Minuten gedauert hat.
Ja, es gab 2-3 Leute, die zu mir gesagt haben, ich fand das so toll und so mutig von dir, dass du dich dem aussetzt. Und ich habe dann so gesagt,
auch okay, sehen, ja.
Ich probiere das mal, aber ich wollte eigentlich Tänzer werden. Ne? Und ich bin dann jeden Tag ins Tanzstudio gerannt, 5 Stunden, Ballett, Jazz, Modern Dance. Und habe gemerkt, mein Körper ist nicht dafür geschaffen.
Da warst du auch schon schlicht schon zu alt dafür. Ne?
Ja. Ja. Und dann habe ich vorgesprochen, hier bei der Falkenberg-Schule in München. Ach, ich bin sofort durchgefallen. Ich bin nur durchgefallen, 2 Jahre lang. Und dann
nicht aufgegeben.
Nee, und dann hatte ich, also ich musste ja nicht zur Bundeswehr als Engländer, ich war ja ein Ausländer, quasi ein Papierausländer, und habe mir gedacht, diese 2 Jahre, die meine Kollegen bei der Bundeswehr verlieren, die gönne ich mir, um das zu erreichen, was mein Traum ist. Und ich glaube, einen Monat vor Ablauf des Ultimatums, im Juni 1982 oder sowas, oder 84 genau, da hat mich dann eine Hochschule genommen in Stuttgart, also... Ganz knapp.
Sonst hat sich erbarmt.
Ja, aber auch immer drüber lachen. Ich finde es erstaunlich, wenn man als junger Mann sagt, ich will das unbedingt.
Ja, ja.
Also bei auch wenn mir alle drüber lachen und sagen, du doch nicht. Und es ist ja furchtbar, man wird abgelehnt, dass man trotzdem sagt, das ist das Richtige für mich. Ja. Und im Endeffekt haben sie recht gehabt und ja dann auch eine große Karriere gemacht.
Ja, ich bin immer noch dabei und immer noch auf der Suche und immer noch am Zweifeln und am Kämpfen und am Machen. Aber es hält jetzt schon statistisch gesehen ein paar Jahre.
Aber gehört das nicht zu dem Beruf, dass man an sich zweifelt und sich immer in Frage stellt?
So sehe ich das auch.
Ehrlicherweise ja. Also wenn man das nicht mehr täte, dann glaube ich, ist man auf dem falschen Dampfer. Also wenn man sich genügsam zurücklehnt und sagt so, jetzt habe ich es.
Was habe ich letztens gehört? Wenn man denkt, man ist gut, ist schon vorbei.
In Ihrem Beruf gibt es ja auch viele Quereinsteiger und Sie haben es ja beide so richtig gelernt. Ja. Und ich glaube, da muss sich in diesem Beruf einfach ständig, muss man sich inspirieren lassen, an sich arbeiten, damit man einfach nicht sagt, wenn es gut ist, ist es gut, sondern dann ist es schon wieder vorbei. Dann wartet schon wieder die nächste Situation auf einen.
Genau. Also das, was wir jetzt zurzeit gerade zum Beispiel machen, das ist wirklich Handwerk. Ja. Und das könnten viele Kollegen, die irgendwie quer einsteigenderweise vielleicht auch sehr schön aussehen oder vor der Kamera sich gut machen, dieses Bühnenhandwerk, das können viele nicht. Also das merke ich immer wieder, wenn Kolleginnen, vielleicht Kollegen auf der Bühne das versuchen. Also da muss man wirklich sein Zeug gelernt haben, ja. Oder es wirklich so üben, bis es irgendwann vielleicht doch ins System geht.
Also ich glaube, unser Stück ist da ein gutes Beispiel, weil das kommt ja so locker, flockig, schnell daher. Aber das ist so ein unglaubliches Training, was das erfordert, dass man so präzise und so schnell diese Sachen da abfeuert, wie wir das tun. Und ich glaube, da
ohne vor allen Dingen auch diese Wiederholbarkeit. Ne? Es ist ja nicht mal ein guter Wurf und dann nächsten Tag verrutscht es halt, sondern es ist wirklich jeden Abend präzise und trotzdem frisch gedacht.
Ja. Jetzt haben Sie aber beide das Glück, dass Sie gut aussehende Menschen sind und gut aussehende Schauspieler sind. Ist man da
das
manchmal
tut gut am frühen Morgen oder am mittleren Morgen.
Heute früh habe ich das noch nicht gesehen. Ich putze dem jetzt mal die Zähne, wer ist denn das?
Nein, aber ist es eigentlich dann manchmal ein Nachteil, dass man immer auf schöne Rollen, dass man der Schönling oder die Schöne ist, festgelegt ist?
Ja, also das will keiner glauben, aber ich glaube in beiden Fällen, also bei dir sowieso.
Ja, schon als junger Mann.
Reduziert auf
der Schnösel, der Schicke aus München da. Der kann ja nichts, der kann ja nichts können.
Und ich habe auch in meinem Berufsleben oft gehört, nein, die ist zu schön. Also ich war im Casting für manche Rollen, also eher auch so Charakterrollen und dann kamen da solche Bemerkungen von den Casterinnen und das war nicht nur vom Vorteil, also sicher oft auch zum Vorteil, klar, aber und jetzt im zunehmenden Alter, ich bin halt nicht die komische Alte, ich bin, wenn dann, die elegante Alte oder sowas, also die Rollenfächer sind nicht breit gestreut.
Bei Frauen glaube ich schwieriger in ihrem Beruf, das sagen alle ihre Kolleginnen, dass man um die 60 rum für die Alte zu jung und für die Junge zu alt.
Ganz genau. Und wenn man auch nicht unbedingt aussieht wie jetzt schon Mitte 60 oder was auch immer, dann tun sich alle ganz schwer, wo sollen sie die hinstecken. Also auf der Bühne geht's schon noch, da gibt's eben noch dieses Fach der Salondame, sage ich jetzt mal ganz altmodisch. Aber im Fernsehen wird es richtig, richtig dünn. Das kann man an der Hand abzählen, was es da für tolle Rollen gibt. Und diese Charakterrollen sind dann auch eher schon wieder noch 10 Jahre drauf. Also so jemand wie Iris Berben oder Michaela May oder so, das ist ja einfach nochmal.
Das sind aber die Ausnahmen.
Das sind erstens die Ausnahmen und das ist nochmal eine andere Altersklasse hier auch. Ne?
Ja. Und bei den Schauspielern?
Naja, das war ja mein Grundproblem auf der Schauspielschule. Ja. Also das, als ich da immer ankam, da sagten die immer, ach, dieser Schwabinger, Münchner, Schicki, Typ da, der kann ja gar nichts können. Also mir haben sie immer gesagt, ja, ist ja kein Pfeffer im Arsch. Da ist ja nicht. Die wollten also immer so, die wollten auf keinen Fall, dass der Romeo so aussieht, wie man sich einen Romeo vorstellt, sondern das sollte schon der kleine Dicke sein oder sowas. Also das sollten alles halt Charaktergesichter sein. Also ich habe mir da sehr schwer getan. Also ich weiß, dass in Stuttgart, als ich da vorgesprochen habe, da habe ich dann nur noch so einen Bauarbeiter-Overall angezogen, wo dann noch so Flecken waren von dem Zimmer, was ich gestrichen habe. Also damit ich auch ja nicht schick rüberkomme. Und da sagte die zu mir, was hast du denn dafür? Ist das aus einer Schwabinger Boutique oder was? Ist das so ein... Nein, es ist ein Müllarbeiter. Also so ein Zeug. Ich habe da wahnsinnig dagegen gearbeitet, dass man mich darauf reduziert.
Also man muss auch ehrlicherweise zugeben, als ich ihn kennenlernte, habe ich ihn ja den James Dean für Arme genannt. Und das ist ja auch eine Beschreibung, die sehr unfreundlich klingt.
Aber der ist ja schon längst tot, der James Dean. Und weiß, James wie der gestorben Dean, ist.
Wenn man das mal ohne Arme sich denkt, den Zusatz, dann ist das ja ein Riesenkompliment. Also.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre zum zweiten Akt von unserem Theaterratsch mit Nicola Tegeler und Timothy Peach. Spiel mal erst Musik und dann ratsch mal weiter. Es geht um dieses bezaubernde Boulevardstück, die Kehrseite der Medaille, das am letzten Donnerstag Premiere hatte in der Komödie im Bayerischen Hof und wirklich zu Recht großen Applaus bekommen hat. Die Darsteller spielen mit viel Freude am Spielen und mit viel Humor und Selbstironie. Und darüber unterhalte ich mich gleich mit beiden Hauptdarstellern. Wir ratschen und verratschen uns schon. Nicola Tegeler und Timothy Peach bei mir zu Gast, weil wir eins gemeinsam haben. Wir sind alle drei große Verehrer von Cary Grant.
Oh ja. Schön und Humor, was will man mehr?
Und darüber haben wir uns gerade unterhalten, dass es eben so schwierig ist, als attraktiver Schauspielerin und als attraktiver Schauspieler buchstäblich ernst genommen zu werden, dass man einem auch andere Rollen zutraut. Sie dürfen ja, Nicola, in diesem Stück trotzdem die schöne Frau spielen, die aber hinterfragt gegen die Junge. Schaue ich vielleicht doch alt aus, aber wohlwollend mit ihrem Gatten umgeht, der dann auf einmal, wie wir in der ersten Stunde schon gesagt haben, dann lächelt Timothy Peach, den Gockel in sich entdeckt und
über seine eigenen Hormone stolpert. Das fand ich auch eine schöne Formulierung. Ja. Genau, wie im Leben, ja.
Und jetzt, wo sie mir so gegenüber sitzen, sie haben ja gar keinen Bauch, sie lassen den Bauch richtig raushängen.
Doch, ein bisschen erotische Schwungmasse habe ich schon. Also.
Weil das Jackett ist ein bisschen zu eng,
ja.
Was der Freund, der die junge Freundin hat, feststellt. Ja. Er selber sagt, das mit dem Bauch ist gar nicht so schlimm, aber der Bauch ist zu sehen.
Ja.
Also das darf man schon auch, diese Selbstironie in diesem Stück zeigen.
Das muss sein.
Und das macht es eben so weit, bringt es so weit weg von diesem Klischee, grauhaarige Männer haben eine junge Frau. Und
Also wir haben ja auch diese Versöhnung zwischen den beiden Frauen, ist ganz wichtig. Da muss man dem Autoren ankreiden, das hat auch die Kritikerin in der Süddeutschen sehr gut gemacht, dass unsere Versöhnung zwischen der älteren und der jungen Frau findet hinter der Bühne statt. Also wir haben keine Szene dafür. Also wenn wir das Stück nochmal irgendwie in die 500. Vorstellung bringen, dann müssen wir noch eine Szene dazu schreiben.
Ist das so kritisiert worden?
Ja, das hat also eine Kritikerin mal auf den Punkt gebracht und wir beiden Schauspielerinnen haben das schon immer benannt. Haben gesagt, das ist irgendwie doof. Wir gehen ab und kommen sehr versöhnt wieder.
Das hört man aber als Zuschauer.
Ja, wir haben es dann wenigstens akustisch gemacht.
Man hört, dass ihr lacht.
Also es geht ja um eine Szene, wo vier Leute versuchen, Abend zu essen und die ganze Sache ist so verkrampft, weil sie beide als Paar sagen, jetzt hat der seine junge Freundin dabei, aber sie, Nicola, sind ja die beste Freundin von der verlassenen Eva. Ja. Also ist dieses Abendessen und wie im richtigen Leben kriegt man mit, wie die zwei Frauen, weil ein Kleid einen Fleck hat oder die junge Freundin eben helfen will, wie er in der Küche auf einmal dann lacht oder auf einmal dann freundlich, weil es um dieses verkleckerte Kleid geht, wieder rauskommt. Also es kommt schon rüber.
Wir haben versucht, es so gut wie möglich rüberzubringen. Also laut Stück reden wir eigentlich nur bei Innenarchitektur, dass wir da irgendwo eine Wand einreißen und so. Aber wir haben schon versucht, also nonverbal zu zeigen, dass wir eine Linie getroffen haben. Und meine Rolle ist ja auch klug genug, um dem Ganzen jetzt nicht zu viel Gewicht zu geben, sondern zu sagen, ich kriege das schon wieder eingefangen. Vor allen Dingen mein Mann wieder eingefangen, ja. Und die junge Frau wird eh den anderen verlassen, das weiß ich.
Tja, ja, so ist das.
Was hat Ihnen, Timothy Peach, an dieser Rolle so viel Spaß gemacht? Weil ich habe auch Kollegen von Ihnen gehört, als ich in dem Stück war, die gesagt haben, dass der einmal in der ersten Stunde schon, dass der so lustig sein kann, dass der mit so viel Selbstironie diesen 60-Jährigen spielt, der dauernd betont, wie jugendlich er ist und wie toll er ist und wie er noch tanzen kann und als Lektor in einem Verlag einfach ganz nah dran ist am Geschehen und sich einfach so augenzwinkert, haben wir über Cary Grant auch schon festgestellt, sich über sich selber so
Das ist,
lustig machen kann.
Ja, das ist, glaube ich, total. Also ich meine, dass Sie jetzt da auf Cary Grant gekommen sind, das ist für mich ein Vorbild, ein Idol. Also oder George Clooney haben Sie vorhin genannt. Es gibt auch von Brad Pitt, der ja wirklich ein attraktiver Mensch ist, unglaublich witzige Rollen, wo der sich so dermaßen auf den Arm nimmt. Und das ist für mich das Vorbild. Also man nutzt die Attraktivität, indem man sie dann selber wieder zerstört, kaputt macht, sich über sich selbst lustig macht und das Ganze in möglichst schnellem Tempo. Und ich möchte in einer Rolle auf der Bühne ungefähr 2000 Umschalter haben. Ja. Dann fühle ich mich wohl. So. Und das hat der Pascal mir erlaubt. Er hat schon... Viele Sachen sind ja durch Improvisation entstanden und sowas. Und er hat schon immer gesagt, na wenig, oh nein, jetzt hat er schon wieder eine Idee. Jetzt macht er schon wieder.
Die Sofakissen, so. War das Improvisation?
Das Sofakissen,
was entsteht zum Beispiel
Sofakissen,
in der
Probe. Er ordnet immer die Sofakissen. Ja. Hier dieser Übergang mit dem Figaro, dass er also da, das haben wir ausgesucht, weil wir wollten keine Blacks auf der Bühne. Ja. Nicola musste abgehen, sich umziehen, das Kleid wechseln. Ja. Also wäre da normalerweise ein Black, dann
was ist ein Black?
Man.
Licht aus?
Das Licht geht aus.
Geht ein Techniker raus und stellt die Möbel um und so.
Ja. Geht der Techniker raus, dann sieht man, wie der das alles umstellt, dann geht das Licht wieder an und dann wird weitergespielt. Und das wollten wir auf keinen Fall. Wir wollten nicht eine Unterbrechung in der Spielhandlung. Also haben wir da den Figaro eingeführt, den Mozart, und er wirbelt da rum und trinkt aus der Flasche und das ist alles, das haben wir alles selber erfunden, choreografiert.
Nett, weil beim Zuschauern hat man halt das Gefühl, man bleibt weiter
Gast. Genau. Ja, man bleibt weiter dabei.
Diese
Blacks, weiter. Jetzt weiß ich, wie es heißt. Das schmeißt man so, die gibt, Leute ja. so raus und dann fangen die an, einen Bonbon zu suchen.
Genau,
und,
dann steigen die aus.
Dann husten noch alle.
Ja, husten alle. Und so bleiben die bei uns und wir haben so eine kleine musikalische Zwischeneinlage und man sieht, wie der schon ein bisschen spinnt, weil er so gespannt ist, wie die Frau denn sein wird, die seinen Freund mitbringt. Und das Ganze ist mit Mozart und Figaro und das ist auch für mich die Musik, die so das Tempo dieser Komödie so darstellt. Ja? Dieses so sprudelnd ist unser Stück.
So temporeich ist es.
Ja, genau.
Und das mit den Sofakissen, ist das ein privater Einfall? Macht er das daheim auch?
Nein, also das immerhin nicht. Also er haut weder die Kerbe ins Kissen, noch stecken wir es zwischen uns, wenn wir uns küssen. Nein.
Nein, aber das ist so das Ringen um bürgerliche Konvention. Schatz, alles in Ordnung bei mir. Oh, ist die toll. Ist alles, ich mache auch die Kissen hübsch, aber schau mal die. Das sind so Schiffrennen, ja. Es sind alles so Bilder.
Als Zuschauer erlebt man dann wirklich diese schönen Überraschungen. Wie reagieren sie? Weil dann sind die Klischees weg. Das kapiert man dann relativ schnell. Dass ihr auch als Paar kein Klischee entspricht. Sie sind ja, Nicola, zwar die tolle, coole, aber charmante. Sie verzeihen ihrem Mann, dass er jetzt da so rumgockelt. Sie kennen ihn schon so lange. Er will ja nur spielen.
Er will ja nur spielen, genau. Das ist auch die Gratwanderung, dass man nicht zu zickig in Anführungszeichen rüberkommt, sondern wirklich am Anfang natürlich empört und meine Freundin wurde verlassen. Aber dann denke ich, der wird sich schon wieder einkriegen oder ich kriege ihn ein, ja.
Aber die Geschichten, wie man dann sich selber so erkennt, das hat den beiden Herren, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht.
Martin Amtrecht spielt den Patrick.
Der jetzt sich verjüngt durch seine junge Freundin und sagt, ist die nicht toll? Aber er kommt auch nicht als Aff rüber. Man versteht ihn eigentlich, dass er sagt, komm und ich lebe jetzt nochmal.
Zwischendurch hat er ja auch dann immer zu Rückenweh und ist eigentlich völlig überfordert.
Das ist eigentlich zu anstrengend, weil er zum Yoga muss. Mit seiner Jungen.
Das kommt auch in den Szenen, wo die anderen, haben wir in der ersten Stunde darüber gesprochen, buchstäblich einfrieren und man so seine Monologe halten kann. Das ist ja auch sehr reizvoll, diese Monologe. Das andere sind die Dialoge unter euch vieren und die Gespräche und dann sind dann die Monologe, wo man sich sein wahres Gesicht als die Bühnenfigur zeigen darf.
Und manchmal auch mit dem Publikum direkt spielt. Es ist ja sonst im Theater total verpönt, die vierte Wand zu durchbrechen. Und hier ist es ein ganz bewusstes Stilmittel. Manchmal ja auch so im Sinne von, ich hole das Publikum zu mir. Also das ist die auf meine Seite her.
Ja. Jetzt haben Sie es schon ein paar Mal gespielt. Reagiert das Publikum immer gleich nach den paar Vorstellungen?
Also wir haben es schon sehr oft gespielt. Jetzt hier in München haben wir so 4-5 Vorstellungen gehabt. Sehr unterschiedlich ist es schon. Auch manchmal, wir haben es ja auch schon in Hamburg gespielt oder in Stuttgart, in Frankfurt. Also die Tonalität des Publikums ändert sich schon manchmal. Aber die großen Blöcke, die sind uns klar. Also die Paarreaktionen sind verlässlich. Darauf können wir bauen, auf jeden Fall.
Also das Münchner Publikum ist schon ein sehr zugewandtes, muss ich sagen.
Das stimmt.
Die freuen sich sehr, uns zu sehen. Und die freuen sich auch, dass wir jetzt quasi lokale Größen sind, die auch als Paar auftreten und ein Paar spielen und sich so ordentlich eins einschenken. So, das finden die schon sehr lustig. Ich merke halt, dass wir stilistisch schon anspruchsvolles Boulevard spielen, weil dieses Apar-Sprechen, das überrascht die Leute noch. Und bis sie sich daran gewöhnt haben, an unseren Stil und dass wir plötzlich aus den Szenen aussteigen und dann ganz fürchterliche Beschimpfungen von uns geben und dann wieder einsteigen, wenn sie dieses System dann verstanden haben und dann loslassen und einfach mit uns auf die Reise gehen durch diese Synapsenschmelze, die bei uns stattfindet, dann amüsieren die sich köstlich. Sie sind halt am Anfang etwas irritiert, weil sie nicht genau wissen, was treiben die da eigentlich. Normalerweise ist ein Boulevardstück
Licht an, dann kommen irgendwelche Leute und
noch eine kleine Einblendung.
Und verstecken sich. Und
zur Pause geht das Licht wieder aus. Das ist bei uns nicht so, da haben wir schon 50 Lichtwechsel hinter uns.
Aber das Schöne ist, wenn dann dieser Monolog der Figur stattfindet, die endlich mal das sagen kann, was man sich die ganze Zeit unter diesen Konventionen nicht sagen traut, unter diesem netten, freundlichen Smalltalk, da ertappt man sich auch selber so schön dabei, dass man weiß, dass man in manchen Situationen, wo man aber eingeladen ist, denkt, ja, laber nur, erzähl mal, wie toll jetzt die Villa in Ibiza ist.
Genau.
Ja. Ich glaube, jeder, der in München Auto fährt und allein ist, der weiß, was dann, wozu man fähig ist, was man alles von sich gibt, wenn man hier in der Innenstadt wieder im Stau steht und nichts vorwärts geht, dann wird man ja auch zur Furie und weiß, das macht man halt nur, weil die Ehefrau nicht neben einem sitzt. Da fängt man dann das Schimpfen an. Und sowas passiert halt bei uns auf der Bühne.
Ja, aber das ist sehr erstaunlich, das so mal wahrzunehmen, dass das Stück, wenn man das weglassen würde, sehr konventionell wäre, ja, so wie es halt immer ist.
Absolut.
Ein Paar trennt sich, man trifft sich mit dem neuen Partner und geht höflich miteinander um, weil wir sind ja alle erwachsene Leute.
Schluss gibt es ein relatives Happy End im Sinne von, ich bleib doch mal bei meiner Frau, da weiß ich, was ich habe.
Wir wollen ja nicht zu viel verraten, aber da findet dann nochmal so ein innerer Monolog statt. Mhm. Muss ich mir jetzt überhaupt verjüngen? Muss ich mir die Plage antun wie der andere, dass er jetzt Sport machen muss und in die tollsten Lokale gehen? Jetzt habe ich gerade so diabolisch geschaut wie auf der Bühne. Da lüpfen sie über die Augenbrauen so toll. So.
Nicola hat den Killerblick, absolut.
Beruflich.
Ja, ich kriege den auch zu Hause ein bisschen ab, aber ich bin sehr gewöhnt.
Oft geübt, ja.
Das finde ich toll. So die Augenbrauen heben, so cool, das ist schon toll. Sagt mehr als 1000 Worte.
Ja, genau.
Ist dann plötzlich still auf der Bühne, ne?
Nein, das ist ein rasantes Stück, ein fröhliches Stück und nicht schöner, als wenn gut gelaunte Zuschauer rausgehen. Mhm.
Ja. Das freut uns auch und deswegen macht es auch so Spaß, ja.
Wie oft werden Sie es in München spielen? Ich glaube, bis 30. Juni
bis
noch?
Bis 30. Juni. Also in Summe haben wir es dann 36 Mal gespielt, glaube ich, hier in München.
Wenn man Theater spielt, macht man dann parallel nichts anderes? Haben Sie dann noch Dreharbeiten oder nimmt das Theater dann doch so viel Konzentration und Zeit in Anspruch? Weil es ist ja wirklich nicht so das Klischee, dass man tagsüber zum Ratschen im Bayerischen Rundfunk kommt und abends kurz vor der Vorstellung schnell auf die Bühne geht und dann noch auf den Drink.
Nee, aber in dem Fall sind wir endlich mal zu Hause. Also wir spielen jetzt in unserer Heimat und das tut mir insofern auch sehr gut, weil ich natürlich tagsüber arbeite, in Anführungszeichen. Weil ich dann meine Coachings machen kann, ich kann auch Vorträge halten oder Seminare geben, manchmal bis zum Anschlag, das ist dann schon viel. Aber das ist der ganz große Vorteil, dass wir hier in München sind, weil ich habe ja auch noch diesen anderen Beruf und insofern arbeite ich eigentlich doppelt gerade.
Oh, das ist aber intensiv. Und Sie, Timothy?
Ja, ich habe jetzt gerade gestern...
Habe ich das TH richtig ausgesprochen?
Timothy. Also so, wenn ich nicht nass werde, dabei ist alles gut.
Also, wir haben so einen Spuckschutz vor unserem Mikrofon.
Nein, ich habe jetzt gerade gestern...
Seit Lobio ist es so schlimm mit...
Ja.
mit dieser Fernsehanfrage mit dem TH.
Evelyn Hamann, unerreicht. Wunderbar,
Hallo, von Das war eine unglaubliche Nummer, ja. Also, nein, ich habe jetzt gerade Timothy hat jetzt gerade die ganzen Synchronstudios angerufen und jetzt bin ich da und vor Ort. Und dann kann ich tagsüber ins Studio gehen und da Sachen synchronisieren. Und dann habe ich ja auch noch meinen Vater, um den ich mich kümmere. Da bin ich sehr froh, dass ich in München bin. Meine Mutter ist letztes Jahr gestorben und mein Vater ist jetzt noch allein zu Hause. Und da gibt es schon das eine oder andere, worum ich mich kümmern muss. Mhm. Also jetzt war ich gerade vorgestern noch beim Amtsgericht wegen dem Erbschein und dann fehlt dann die Unterlage und die Unterlage und dann müssen wir das alles wieder zusammenholen.
Da gibt es
sehr viel
machen,
zu tun und wenn ich zu Hause bin, kann ich das alles machen. Und wenn ich dann irgendwo in Hamburg sitze, dann muss ich das irgendwie telefonisch regeln. Das ist dann schwer. Und das ist halt jetzt gerade die Zeit, in der ich mich befinde. Und da bin ich froh, dass ich zu Hause bin. Und ich habe noch eine Stiftung, um die ich mich sehr kümmere.
Über die wir jetzt auch noch sprechen, ja. Beide arbeiten Sie nicht nur als Schauspieler, sondern auch mit Ihren Stimmen, Nicola Tegeler und Timothy Peach. Das mit
den synchronisiere ich, den Timothy Peach. Ganz toller Schauspieler. Ganz,
aber Sie haben beide immer schon gern, darum sind die hier strahlend reingekommen, Studio immer schon gern für den Hörfunk gearbeitet. Und schöne Sachen hier im Haus im Bayerischen Rundfunk auch schon machen dürfen.
Ja, war immer ein großes Vergnügen. Deswegen, wir haben wirklich gestrahlt, ja. Ja, so schöne Krimi, wer war der Täter oder wer ist der Täter? Das war so eine Reihe, wo wir ganz viel gesprochen haben.
Die Foresight-Saga habe ich hier mal eingesprochen.
Das weiß ich nur als Fernsehserie.
Ganz großes Ding. Ja, ja.
Okay. Also, war aber schwarz-weiß.
Aber du hast es dann als
Hörspiel, ja.
Ja, und so für journalistische Texte da, für die Sonntagsbeilage zum Beispiel. Also ich habe einiges hier sprechen können.
Das Wer war der Täter? Das war immer super.
Also ja, herrlich. Auch mit tollen Kollegen immer.
Ich weiß gar nicht, gibt es das noch, das Format? Nee, nicht mehr, oder?
Ich weiß gar nicht.
Die guten Sachen gibt es nicht mehr.
Doch, unser Ratsch hier.
Genau. Deswegen sind wir ja auch da.
Ratsch eben. Sie haben lang keinen Fernseher gehabt, Nicola, haben Sie erzählt. Sind Sie dann viel mit Hörfunk aufgewachsen oder nur mit klassischer Musik, weil Ihre Eltern da so affin waren?
Mit ganz, ganz, ganz viel klassischer Musik. Ich bin ja auch wirklich als kleines Kind schon erzählt, also mit 4 Jahren das erste Mal in die Oper und dann immer zu. Jeden Abend, wenn es ging und mein Vater mich mitgenommen hat, habe ich in irgendeiner Form Theater konsumiert. Also ich bin wirklich ein... Das
prägt einen wirklich.
Ein Opernkind, ein Musiktheater und auch ein Sprechtheaterkind, weil ich habe alles angeschaut. Und dann gab es bei uns einen Wechsel. Meine Eltern zogen an den Bodensee und ich hatte kein Theater mehr. Das war ein Rieseneinschnitt. Das war schlimmer als die Pubertät.
Selber Theater gespielt.
Dann habe ich selber Theater gespielt, im Schultheater weitergemacht und dann kriegte ich eben so einen kleinen Fernseher. Das war mein Beginn mit der Fernseherei. Aber ja, also ich habe wirklich, mein Musikgeschmack ist geprägt durch Klassik, ja, eindeutig.
Und wie haben Sie Radio gehört, stimmen Sie? Oder gleich Fernsehen?
Nein, ich war ja Bayern 3, die also so diese Zeit von Thomas Gottschalk und sowas und als der noch moderiert hat, da habe ich ganz viel Radio gehört. Früher konnte man ja auch mit dem Kassettenrekorder dann immer, wenn er gesagt hat, so jetzt kommt das und das Lied,
draufdrücken.
Dann hast du das Recording und Play doppelt gedrückt und dann hast du dir deine eigenen Kassetten gemacht, indem du das rausgezogen hast.
Und immer ist da einer zur Tür reinkommen.
Immer ist irgendwas schiefgegangen oder es hat Bandsalat gegeben mit den blöden Kassetten.
Kassette war zu Ende. Im Lied umdrehen.
Oder du hast die Kassette rausgenommen und dann hing das Magnetband noch da fest in der Klappe und dann war die Kassette. Also das ist so die Zeit, an die ich mich noch total erinnern kann. Also Radio war immer.
Kassetten sind jetzt Kult, gibt es wieder als T-Shirt.
Echt?
Ja. Ach, lustig. Aber eure Kinder wissen wahrscheinlich nicht, was man mit einem Bleistift alles machen kann.
Was man da machen kann, genau.
Wieder rauf. Ja, ja. Wenn es im Autokassettenrekorder klingt, ist die ganze Farbe.
Naja, also unsere Kinder, also wir sind Benjamin Blümchen und Co., haben wir alles noch auf Kassette gehört.
Süße Zeit. Ja, ja. Aber jetzt sprechen wir über ein ernsthafteres Thema. Und zwar engagieren Sie beide sich für eine Stiftung. Und das ist eine ganz wichtige Stiftung.
Ja, das ist eine Sache, die eigentlich in unserer Gesellschaft total unterschätzt wird. Das ist die Nikolaidis Young Wing Stiftung und die kümmern sich um trauernde Kinder, Jugendliche und ich glaube, die haben das jetzt auch hochgefahren bis zum Alter von 49. Es geht dann darum, Menschen zu unterstützen, die ein Kind, ein Geschwister, einen Lebenspartner verloren haben. Wie können Sie mit dieser Trauer umgehen? Ich bin jetzt gerade selber in den letzten 2-3 Jahren durch sehr, sehr viele Trauerfälle durchgegangen. Also meine Mutter ist gestorben und eben besagte Martina Nikolaidis, die diese Stiftung auch gegründet hat, ist auch vor 2 Jahren gestorben. Es hat mich sehr betroffen gemacht, also dass die eigentlich das alles ins Leben gerufen hat, wie man mit dieser Trauer umgeht, selber gestorben ist. Und das ist so ein Aspekt in unserem Leben, den wir völlig ausklammern und der erst dann zuschlägt, wenn es passiert. Und es gibt ja auch ganz dramatische Erlebnisse. Also ich erinnere zum Beispiel an dieses Flugzeug, das von Barcelona nach Düsseldorf fliegen sollte und das der Pilot dann gegen eine Felswand geleitet hat. Da sind ja dann auf dem Schlag 250 Menschen gestorben. Ja.
Und die Schüler waren damals da.
Genau. Und da geht's um die und wie gehst du jetzt damit um, dass du eine Nachricht kriegst, dein Sohn kommt nicht mehr oder dein Geschwister oder dein Bruder.
Ja, Albtraum aller Eltern.
Ein Albtraum aller Menschen letztlich. Und es gibt eben Rituale, Möglichkeiten, das aufzufangen, mit dieser Trauer umzugehen. Und es gibt eigentlich keine Institution, die sich darum kümmert. Also die Kirche sagt, ja, der Gott wird es schon richten. Und die ist ja jetzt im Paradies. Und das war ja Gottes Wille und wir enden alle so. Also viel weiter kommt man da nicht. Und diese Stiftung, die bietet gezielt Hilfe an. Und die ist auch jetzt besonders schön eben im Zentrum von München angekommen, denn die Martina wollte immer ein Sternenhaus haben, wo sie also konkret arbeiten kann mit den Jugendlichen, wo sie Räume anbieten kann. Sie haben jetzt mittlerweile 42 feste Mitarbeiter und dieselbe Zahl noch an ehrenamtlichen Mitarbeitern. Übrigens alle, die selber Trauerfälle bewältigt haben, sodass du dich jetzt als Notsuchender nicht veräppelt fühlst, dass du jemanden gegenüber sitzt, der keine Ahnung hat, sondern verstanden wirst von dem, der dir gegenüber sitzt, was Trauer eigentlich bedeutet. Ja. Und die sitzen jetzt witzigerweise schräg gegenüber von meiner Schule, vom Maria-Theresia-Gymnasium in der Regerstraße. Und die, ich darf das jetzt sagen, die Schörgruber Company hat ja da die Paulaner Brauerei aufgelöst und da ein Wohngebiet gebaut. Und ich glaube, die Frau Schörgruber hat selber ihren Mann verloren und hat darüber Kontakt aufgenommen zu dieser Stiftung. Und die haben in diesem Wohngebiet jetzt ein Grundstück der Stiftung überlassen. Und die haben darauf aus Spenden generiert ein vierstöckiges Haus gebaut, wo sie jetzt dieses Thema zentral in München ganz, also nicht nur lokal in München anbieten können, sondern auch über ihre Online-Plattform deutschlandweit anbieten können. Und das ist etwas, was so nötig ist in unserer Gesellschaft, das aufzufangen. Und deswegen bin ich Feuer und Flamme für diese Stiftung. Und ich möchte eine Vorstellung für die spielen. Ich habe also 200 Karten gekauft vom Theater. Und da danke ich auch nochmal dem Herrn Heinersdorf, der mir das ermöglicht hat. Der hat mir einen guten Preis gemacht, der Intendant. Ich habe also gesagt, wir machen da gar nicht rum. Ich nehme Geld in die Hand, ich gebe euch, ich zahle euch die Karten. 200 Karten habe ich. Die stelle ich der Stiftung zur Verfügung und die machen jetzt eine Online-Aktion und auf Social Media, auf Facebook und auf Instagram und posten das. Und jeder, der will, kann eine Karte kaufen. Wir versuchen so ab 50 Euro, damit es auch als Spende gilt. Und wer mehr spenden will, ist willkommen. Und das, und wir spielen eine reguläre Vorstellung am 12.06. Das ist ein Mittwoch und das ist 2 Tage vor der EM, da haben wir noch Glück. Und es ist unsere 365. Vorstellung, da haben wir dann ein Jahr lang jeden Tag Kehrseite der Medaille gespielt. Und das spielen wir dann für die Stiftung. Und das ist eine ganz normale Vorstellung und wir haben einfach die Hälfte der Karten für die Stiftung. Und jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt.
Und Sie stehen so dahinter, weil Sie die Martina Nikolaidis persönlich schon lange gut gekannt haben. Und sie hat die Stiftung ja gegründet, auch aus einem persönlichen Schicksalsschlag heraus.
Ja, ja. Also ich muss dazu sagen, weil Sie vorhin sagten, wir engagieren uns, ich engagiere mich gerne und ich habe auch schon einige Sachen zum Beispiel so gelesen und so weiter, aber Timothy ist in dem Fall wirklich der Botschafter dieser Stiftung. Also da bist du involviert in erster Linie.
Ich bin auch kein Botschafter. Ich finde halt einfach diese Arbeit, die Sie machen, wahnsinnig wichtig. Sie haben den Thomas Müller als Celebrity sozusagen. Also der Thomas Müller, der Fußballer vom FC Bayern, der unterstützt die Stiftung. Und der Thomas ist ja auch also für mich ein Münchner Urgestein und ein gescheiter Fußballer. Der ist ja, also der haut auch mal einen Spruch raus, der ist emotional und der kämpft. Und also ist einfach ein toller Sportler. Und das ist ja toll, wenn sie den haben. So, also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der Botschafter dafür, aber...
Einer der Botschafter.
Ja, aber ich bin... Die Martina war wirklich meine allerbeste Freundin. Ne? Wenn man das im Sinne von Freundin sagen kann. Ne? Das
von sind ja Freundschaft.
Von Freundschaft, ja, wirklich von Freundschaft. Man bespricht ja mit Freunden auch manchmal das, was man mit der Ehefrau nicht bespricht oder so. Deswegen braucht man Freunde. Ja? Das ist ganz wichtig. Ja.
Aber Freunde gehören so wichtig zum Leben. Zum das Leben, sind so die Wahlverwandtschaften,
die
Menschen im Leben, die man sich sucht.
Und ob man miteinander schwingt und was man... Und bei Martina, da gab es nichts zwischen uns. Wir konnten uns alles erzählen. Und wenn wir uns monatelang nicht gesehen haben, dann ging das Gespräch da weiter, wo wir aufgehört hatten. Und dann hat mich halt das schon sehr gerissen.
Da ist der Sohn verstorben oder sie ist jung Witwe geworden?
Nee, sie ist ganz jung Witwe geworden. Ja. Also sie war ja mit dem Griechen verheiratet, Nikolaidis, da kommt der Name auch her. Und der ist, glaube ich, nach Griechenland gereist, um irgendein Auto abzuholen oder so. Und hatte da einen Autounfall. Und sie hat den Kontakt zu dem verloren einfach. Und irgendwann ist sie dann nach Griechenland, um ihren Mann wiederzufinden. Da war der schon beerdigt. So. Und das war so traumatisch für sie, dass sie gesagt hat, sie muss mit dieser Trauer irgendwie umgehen. Und das war dann der Beginn dieser Stiftung. Dann hat sie also sich umgehört, wem ist es noch so ergangen? Was können wir tun, um Menschen zu helfen?
Und hat den Bedarf überhaupt gesehen. Aber man das ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft eben ein Problem, dass Trauer so ein Tabu geworden ist.
Furchtbar.
Also, wir sind ja noch anders aufgewachsen. Aber jetzt, und ich weiß noch, wie wenn man schwarz gekleidet war, war man in Trauer, dann sind die Leute ein bisschen vorsichtiger mit jemand umgegangen, weil ein Todesfall in der Familie war, dass man vielleicht nicht so belastbar ist. Und heutzutage muss man immer gleich weiter funktionieren nach der Beerdigung.
Ja, genau.
Und da kommen erst, ich meine, Sie haben auch gerade erst Ihre Mama verloren, dann kommen erst so dieser Schmerz kommt erst raus und diese Traumata, dass ein lieber Mensch für immer gegangen ist. Und da gibt es, glaube ich, keine Regeln für die Trauer, aber Hilfe ist ganz wichtig.
Genau, genau. Ja. Und deswegen ist diese Stiftung so einzigartig und so toll. Also, und sie haben jetzt wirklich gute Leute am Start und die Martina hatte auch die Fähigkeit, immer sich gute Leute mit ins Team zu holen. Und die setzen das jetzt fort Und das Erbe von Martina fließt jetzt weiter und dieses Sternenhaus steht da. Jeder, der in München ist, soll sich das mal anschauen. Das steht wirklich Regerstraße 30 am Eck. Und heißt das Sternenhaus, weil oben ist ein Dach, komplette Glaskonstruktion, das soll noch bepflanzt werden. Und dann kann man da die Sterne sehen. Und ich finde es toll, dass sie da einen Ort für die Trauer geschaffen haben, denn jeden von uns wird es erwischen. Kraft der Geburt impliziert es auch den Tod und den Umgang damit. Und das wird halt einfach ausgeklammert. Aber je besser man sich darauf vorbereitet, desto besser kann man mit diesem Erlebnis umgehen.
Und ich finde es wichtig, dass Prominente ihre Prominenz dafür nutzen, dass man solche Sachen publik macht und dass man auch da ein bisschen Anschubhilfe leistet, dass da Spenden reingekommen sind. Das sind ja immer Privatpersonen, die solche Stiftungen initiieren und betreiben. Timothy Peach und Nicola Tegeler haben gerade gesagt, die Heiterkeit kommt bei uns eh zu kurz und zu Trauer gehört auch wieder Fröhlichkeit.
Ja. Ja.
Und Fröhlichkeit vermittelt zum Beispiel jetzt auch euer Stück. Und da haben wir uns auch schon während einer Musik unterhalten, dass man eigentlich, wenn man jetzt fernsieht, dass man so viel Leichen sieht und dass die Heiterkeit zu kurz kommt in diesen Zeiten, die eh traurig sind, wenn man die Nachrichten anschaut. Und das wollt ihr eigentlich mit dem Stück auch bewirken, dass man lächelnd in den Abend hinausgeht.
Genau, genau. Also diese Heiterkeit und die Fröhlichkeit in der Kunst, die darf ja auch sein. Also ich finde, alles hat seine Berechtigung, aber im Moment tun wir, glaube ich, allen Beteiligten einen großen Gefallen, wenn wir sie heiter entlassen.
Ja, ich glaube, das ist total wichtig im Augenblick. Also, dass die Leute einfach bei uns wirklich 2 Stunden eine gute Zeit haben und ihre Sorgen vergessen und auch ihre eigenen Nöte oder Affären oder was sie auch immer haben und einfach 2 Stunden mit uns Spaß haben und anders da rauskommen. Also, wir sehen immer das Zuschauer, die Gesichter in den Leuten, die haben immer gelöste, also es ist immer gelöst im Gesicht so.
Also es ist sehr viel, sehr laut gelacht worden.
Das ist gesund, wie wir wissen. Lachen ist wirklich gesund,
Aber ihr habt auf der Bühne auch immer viel gelacht.
Ja.
Miteinander und übereinander.
Ja. Ja, tut auch gut, ja.
Die Kehrseite der Medaille, ein heiteres Stück, aber wir haben, sie haben auch körperlich einiges zu tun, Timothy.
Ja,
sie springen da aus dem Stand auf dem Sofa, um zu zeigen, wie jung sie sind?
Nein, ich suche mir da einfach immer auch körperliche Herausforderungen, um diesen Moment, das in die Gedanken zu gehen, noch zu überhöhen. Ja? Also ich steige ja auch durch Fenster durch. Oder also meine Tochter sagt immer, der Papa muss immer einmal im Stück übers Sofa klettern.
Hat den Beruf das, sofort erkannt. Ja,
und also meine ziemlich beste immer. Freunde hat es nicht geklappt. Das ja, hast du im Rollstuhl.
Ja, genau. Das war ja die Nummer, das habe ich ja 450 Mal gespielt.
Was so toll was. Verfilmt worden
ist. Ja, genau, da durfte ich mich aber gar nicht bewegen. Und deswegen habe ich die...
Ist ein Schauspieler auch schwer.
Ja, das war wahnsinnig anstrengend. Das war irrsinnig anstrengend, also was der Körper, weil ich musste ja immer hinter der Bühne aufstehen und das Kostüm wechseln, ganz schnell und dann wieder im Rollstuhl sitzen und mich gar nicht mehr bewegen. Was der Körper dann da mit einem anstellt, das ist...
Also wer das Stück nicht kennt und den Film, Sie sind dieser französische Adelige in dem Stück, der doch einen Sportunfall im Rollstuhl sitzt und dann vom Arbeitsamt einen Pfleger bekommt, der völlig ungewöhnlich ist und aus einem ganz anderen Milieu und der eben die Fröhlichkeit ins Leben wieder zurückbringt.
Genau. Da geht es auch um das Thema, Genau, deswegen ist das so eine tolle Mischung.
Also da können Sie nicht über ein Sofa springen, aber sonst hat, wenn die Tochter in der Schule gefragt worden, was macht der Papa, der springt über
Sofaspringer.
Und wird bezahlt dafür.
Aber Sie halten sich beide schon körperlich fit. Man sieht es bei Ihnen, Herr Nikolaus, Sie sitzen ganz gerade da, während ich auf dem Stuhl immer weiter runter sink. Das hat schon mit dem Beruf zu tun.
Es hat mit dem Beruf zu tun und ich habe es mir auch angewöhnt. Also eine gerade Haltung befördert eine gute Atmung und für mich ist die gute Atmung der Schlüssel für fast alles. Also insofern sorge ich dafür, dass ich gut atmen kann, ja.
Und welchen Sport machen Sie aus, so übers Sofa springen?
Pause. Nein. Das ist ja sehr vielfältig. Also ich habe ja angefangen hier in München beim TSV München Ost, habe Handball gespielt und bin in der C-Klasse sogar bis zum Bayerischen Meister gekommen.
Jugendmeister,
okay.
Sie schießt scharf.
Ja, ich gehöre zu.
Dann habe ich zum Karate gewechselt für 2 Jahre und dann wollte ich ja unbedingt Tänzer werden und da war ich dann 2-3 Jahre im Tanzstudio beschäftigt, bis ich gemerkt habe, das kriege ich nicht so ganz hin. Ja. Ich bin viel gelaufen, bis die Knie nicht mehr so mitmachten, also sitze ich jetzt sehr viel auf dem Fahrrad. Ich habe ein super schickes, super teures E-Bike, das ich sehr viel in Anspruch nehme. Ich habe auch noch ein Rennrad und ein Mountainbike, also ich bin da vielfältig ausgestattet Und ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio und ich muss wirklich Hanteln schwingen, weil ich weiß...
Um die Damen zu tragen.
Nein, nicht um die Damen zu tragen, aber ich weiß einfach, ich bin ja nicht blöde. Und mein Testosteron, das meine Muskeln geschmeidig und jung hält, lässt auch nach. Das sagt mir ja auch jeder Arzt. Und das Einzige, was da einem einfach hilft, ist, dass ich Gewichte stemme, damit die Muskeln noch da sind, wo sie eigentlich hingehören.
Um die Damen zu tragen.
Um dann diese Damen zu tragen und die dann keine Angst haben müssen, dass ich da vielleicht über das Sofa stolper mit ihnen oder irgend sowas.
Muss auch gut ausschauen, wenn sie die Damen tragen. Genau, darum haben sie immer so zierliche Mitspieler, damit sie nicht so viele...
Nein, die Mitspielerinnen so müssen zierlich. Aber auch gut abspringen, das muss man auch dazu sagen. Also auch das ist koordiniert, dass man wirklich in den richtigen Moment abspringt, damit er es gut fangen kann. Also das, auch das sieht gut, hoffentlich gut aus, aber das ist auch genau geprobt. Ja.
Und das ist das Hochprofessionelle, dass man nicht sieht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja,
genau.
Ja. Dass diese Leichtigkeit ist ja genau das Komplizierte.
Genau.
Haben Sie noch Traumrollen, Traumwünsche? Sie haben beide schon so viel gemacht und im Moment eben dieses bezaubernde Theaterstück. Gibt es noch Sachen, die Sie unbedingt machen möchten?
Also ich denke mal, ich habe schon noch Lust auf einen Rollenwechsel im Sinne von, die alten Rollen dürfen noch kommen und das muss nicht immer die elegante Alte sein, das darf auch mal die komische Alte sein. Dass man auch die komische Seite zeigen kann, die ich mit Sicherheit aufbedienen möchte. Also in die Richtung würde ich gerne noch was machen. Also ich habe jetzt keine Rolle, wo ich sage, die einmal noch gespielt und dann falle ich gerne tot um. Aber ich würde noch gerne lange auf der Bühne stehen und das werden zwangsläufig ja auch dann andere Rollen werden. Und da freue ich mich sehr drauf.
Und bei Ihnen, Tipposi? Überlegt, nämlich gerade, ja,
werden Sie,
das
sieht toll aus, ne?
Grübel.
Nein, also ich fände es natürlich schon toll, wenn ich noch mal so richtig fette Klassiker abkriege. Also so King Lear oder sowas oder Macbeth. Das wäre schon was, was ich wahnsinnig gerne spielen würde. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das unterkriege. Weil jetzt habe ich gerade so Spaß am
Theater,
am Komischsein entdeckt. Und Macbeth ist ja auch nicht gerade lustig.
Nein, eher nicht.
Nee, und also ich schaue... Ich habe große Vorbilder, Louis de Funès, Cary Grant, tolle Komiker, tolle Grand Seigneurs der Screwball-Comedy. Und da werde ich sicher irgendwas finden, wo ich dann noch eins draufsetzen kann. So,
und der große Traum wahrscheinlich, wie Uwe Fischer ganz viel mit Marianne Koch spielen.
Ja, genau.
Ja, ich weiß nicht, ob Marianne Koch noch Lust hat zu spielen. Ja?
Die fragen wir jetzt
einfach. Die fragen wir jetzt
einfach mal.
Ich werde noch mal Marianne Koch retten vom Marterpfahl.
Endlich mal,
ja. Genau, dann darfst du sie tragen. Ja.
Dann darf ich sie tragen. Genau.
Ich weiß, dass man bei Schauspielern nicht... Doch, man darf toi, toi, toi sagen, aber ihr dürft da nichts antworten. Dann wünsche ich euch heute Abend auf der Bühne bei Kehrseite der Medaille in der Komödie im Bayerischen Hof genauso viel Freude wie bei den vergangenen Vorstellungen.
Dankeschön.
Dass es ein rasantes Stück ist und bleibt und dass die Zuschauer glücklich und lachend hinausgehen.
Ja, und so alle, die zuhören sollen, wenn es ihnen möglich ist, gerne in die Komödie kommen. Wir freuen uns über jeden.
Genau. Das wäre schön und das war schön, dass Sie da waren. Vielen Dank für den Ratsch.
Ich sage auch
Vormittag.
Dank.
Danke, es war ein Vergnügen. Vielen Dank.